Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf und wir feiern heute Premiere. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schulzeinpur und das erste Mal, dass wir überhaupt einen Gast bei uns im Podcast haben. Herzlich willkommen, Robert Fleischer.
Und dann auch noch mit so einem verrückten UFO-Thema. Ja, danke für die Einladung.
Ja. Genau darum soll es heute gehen. Wir sprechen über UFOs, außerirdisches Leben, Whistleblower, US-Verteidigungsministerium. Wir haben so viele Fragen, so viele interessante Themen, die uns da brennend interessieren, die wir dir gerne stellen möchten. Aber Kian, jetzt erstmal zu dir, stell ihn doch gerade mal vor.
Freut uns, Robert, dass du da bist. Ich würde dich gerne einmal unserer Community vorstellen. Robert Fleischer ist Journalist, Filmemacher und Diplom-Dolmetscher und Autor des Spiegel-Bestsellers Sie sind hier, was jetzt? Er interessiert sich seit seiner Kindheit für UFOs und begann mit 16 Jahren mit ersten journalistischen Praktika, arbeitete später unter anderem für den MDR, aber seit Juni 2007 berichtet er hauptberuflich über das Phänomen, ist Gründer der Bürgerbewegung Exopolitik Deutschland, zudem Mitgründer der International Coalition for Extraterrestrial Research, einem Verbund von Forschern aus 30 Ländern, die versuchen, eine Antwort auf das Phänomen zu finden. Und was ich auch besonders interessant fand, durfte als einziger deutscher Vertreter an einer UAP-Konferenz in Stanford, der US-Elite-Uni, teilnehmen. Ja, hallo Robert. Habe ich alles richtig gesagt, ja?
Hi.
Passt das?
Ja, genau. Ich bin noch Herausgeber von Exomagazin.tv. Das ist eigentlich meine Hauptpublikation, exomagazin.tv. Und da mache ich viele interessante Interviews mit Leuten und auch Reportagen und so weiter, die man garantiert nirgendwo sonst findet. Und ich habe mir auch in den letzten Jahren ein ganz gutes Netzwerk von Experten aufgebaut.
Ich hätte direkt mal eine Einstiegsfrage, weil ich glaube, das Thema UFOs, das beschäftigt viele, die meisten interessiert es irgendwo. Aber was würdest du persönlich sagen, Robert, was verstehen die meisten Menschen falsch, wenn es um UFOs geht?
Sie denken erstmal, das heißt unbekanntes fliegendes Objekt, das ist falsch.
Was? Das habe ich auch gedacht.
Ja, das heißt unidentifiziertes fliegendes Objekt. Der Unterschied ist, es ist nicht irgendwas, was man am Himmel sieht und sich nicht erklären kann, sondern nach der alten Definition UFO Sachen, die von Experten untersucht worden sind und wo alle Daten vorliegen und die man sich trotzdem nicht erklären kann. Und da hatte die französische staatliche Forschungsbehörde GEPON, die haben nämlich eine eigene Behörde, die sich um sowas kümmert, wie auch in 8 anderen Ländern auf der Welt, ungefähr 3%, die sie sich nicht erklären konnten. Aber diese Definition hat sich jetzt geändert und das heißt jetzt Unidentified Anomalous Phenomenon und das, also unidentifiziertes, anomales Phänomen, und das bezieht auch solche Sachen mit ein, die im Erdorbit und unter Wasser gesehen werden und die dabei gesehen werden, wie sie mühelos vom Erdorbit in die Atmosphäre unter Wasser und wieder zurücktauchen, ohne dass sie dabei ihre phänomenalen Flugeigenschaften verändern müssen.
Also erstmal, Robert, ich find's geil. Schön, dass du unser erster Gast bist. Das ist ja so ein Thema, jeder Mensch, der irgendwie ein bisschen kurios unterwegs ist, der sich einfach fürs Leben und alles, was es zu bieten hat, interessiert. Und ich glaube, das sind sehr, sehr Millionen, vielleicht Milliarden von Menschen. Jeder ist, ob nun im jugendlichen Alter, heranwachsender, man hat sich schon immer damit beschäftigt. Ich bin großer Science-Fiction-Film-Fan und da auch in dem Genre, wo es Prometheus zum Beispiel, aber auch die Alien-Reihe mit Sigourney Weaver damals. Ich habe das immer geliebt, so dieses Mysteriöse. Das hat mich schon immer interessiert und somit habe ich das auch schon viele, viele Jahre so lose ein bisschen mitverfolgt. Ich meine, du schreibst ja das in deinem Buch jetzt übrigens, was ja schon krass ist, dass du als Ufologe, wenn man das so bezeichnen darf, oder mit dem UFO-Thema es schaffst, einen Spiegel-Bestseller zu schreiben. Es wäre mir nicht bekannt, dass das überhaupt schon mal jemand geschafft hat. Du schreibst ja da drin, dass es die größte Herausforderung der Menschheit ist. Und wenn wir uns jetzt aber das gerade mal anschauen und das ein bisschen spiegeln mit der aktuellen Zeit, Ukraine-Krise, Nahostkonflikt, massive wirtschaftliche Probleme, die wir haben, Klimaschutzpolitik, das muss ja auch scheinbar ein riesiges, riesiges Thema sein, wo wir kurz vorm Untergang stehen. Wir haben also viele, viele sehr drängende Probleme. Warum würdest du trotzdem sagen, dass das UFO-Thema die größte Herausforderung der Menschheit ist?
Ja, das ist das, das bezeichnet man dann in der Soziologie oder so als Ereignis mit geringer Wahrscheinlichkeit und sehr hohen Auswirkungen. Und so ist das mit den UFOs. Also der Grund, warum wir das nicht so auf dem Radarschirm haben, ist, dass das Thema seit Jahrzehnten der militärischen Geheimhaltung unterliegt in allen möglichen Ländern. Und einige Länder gehen offener damit um und andere weniger offen oder halt sind total verschlossen, wie zum Beispiel Deutschland. Also ich meine, ich habe in meinem Buch eine Liste von 30 Ländern, wo das Militär jahrzehntelang das Phänomen teilweise sich angeguckt hat, Akten dazu angefertigt hat, Untersuchungen durchgeführt hat, alles geheim. Und diese Akten sind teilweise erst nach Jahrzehnten an die Öffentlichkeit gekommen. Und die sprechen eine klare Sprache. Und auch wenn du dich mit Militärzeugen unterhältst, taucht das offenbar viel häufiger auf, als uns bewusst ist, weil das Thema in den Medien komplett ausgeblendet wird. Und in Deutschland ist es so, dass die Bundesregierung also steif und fest behauptet, das ist gar kein Thema für uns und die Bundeswehr sagt, nee, da kümmern wir uns nicht drum. Aber das ist schon irgendwie komisch, wenn man sich überlegt, dass also Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und andere europäische Länder das Thema sehr ernst genommen haben und auch immer noch ernst nehmen. Also man kann zum Beispiel jedes Jahr veröffentlicht die italienische Luftwaffe auf ihrer Website die Liste der besten unerklärten UFO-Sichtungen. Ja? Die Franzosen haben eine eigene Behörde dafür und es haben auch Länder jetzt erst neu das UFO, also Behörden gegründet, um dieses Phänomen zu untersuchen. Also China zum Beispiel beobachtet das schon seit Jahren mit künstlicher Intelligenz, versucht herauszufinden, was dahinter steckt. Die Russen hatten jahrzehntelang in der Sowjetunion ein groß angelegtes, riesengroßes UFO-Forschungsprogramm, das teilweise zivil und teilweise geheim militärisch war. Und die haben es jetzt wieder neu aufgelegt. Also es ist, und die Amerikaner haben natürlich vor 2 Jahren auch eine neue UFO-Forschungsbehörde gegründet, nachdem bekannt geworden ist, dass sie das sowieso die ganzen Jahre schon im Geheimen gemacht haben. Also das ist ein Thema, das deshalb so interessant ist für die Militärs und deshalb auch dieser krassen Geheimhaltung unterliegt, weil, und lass mich mal ganz kurz zusammenfassen, was der Status quo ist. Ja, der Status quo ist, UFOs oder UAP, wie man sie jetzt nennt, sind eine physikalische Realität. Die hinterlassen messbare Spuren. Die sind offenbar intelligent gesteuert und sie interessieren sich offenbar für Atomwaffen der Militärs und für sämtliche atomare Einrichtungen. Wenn man denen zu nahe kommt, kann das schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursachen. Und das sind alles Sachen und auch diese Flugmanöver, die die an den Tag legen, da kann ich ja auch nachher nochmal ins Detail gehen, die sind dem, was wir haben, überlegen. Und darum sind Militärs natürlich sehr interessiert an dieser Technologie. Aber die Regierungen der Welt stehen diesen UFOs eigentlich machtlos gegenüber. Und die politischen Strukturen, die wir derzeit haben, machen es auch unmöglich, dass man die Existenz von diesem Phänomen öffentlich einräumt. Darüber können wir auch gerne noch reden. Und darum bleibt denen eigentlich nichts anderes übrig, als die Bevölkerung darüber in die Irre zu führen. Aber hinter den Kulissen erforschen sie das Phänomen natürlich ganz genau, weil sie versuchen wollen, diese Technologie selber nachzuentwickeln, um sich einen strategischen Vorteil gegenüber ihren Gegnern zu verschaffen. Und die öffentliche wissenschaftliche UFO-Forschung steckt noch in den Kinderschuhen, weil alles, was wichtig ist, an Daten geheim gehalten wird. Aber es deutet sich halt an, dass das Phänomen weit über die bloße Erscheinung von fliegenden Untertassen hinausgeht, dass es schon lange auf unserem Planeten ist, also viel länger als wir glauben, also nicht erst seit 1947, dass es in zahlreichen Kulturen und Religionen seine Spuren hinterlassen hat auf die eine oder andere Weise. Und was für mich eigentlich die größte Erkenntnis ist, es macht uns darauf aufmerksam, dass mit unserem Begriff von Realität irgendwas nicht stimmen kann. Und wenn du das jetzt, also wenn du jetzt jeden einzelnen Punkt davon nimmst, dann nehmen wir doch jetzt mal alleine die Sache mit den politischen Strukturen. Also da gibt es Politikwissenschaftler, die haben sich darüber Gedanken gemacht, warum UFOs eigentlich so tabu sind in unserer Gesellschaft. Und die sind drauf gekommen, dass die deshalb tabu sind, weil die Art und Weise, wie unsere Welt organisiert ist, halt so ist, dass die Menschen die Macht unter sich aufteilen. Die wird horizontal unter Menschen aufgeteilt. Da ist kein Platz für irgendwelche höher entwickelten Spezies, die tun und lassen können, was sie wollen, die über überlegene Technologie verfügen oder sowas. Ja? Ein anderer Grund für die Geheimhaltung ist natürlich auch, dass man auch jetzt nicht sagen kann, hey, wir haben das Ding mit 10-facher Schallgeschwindigkeit auf unserem Radar gemessen, weil dann würde man ja zum Beispiel den Russen verraten, dass das eigene Radarsystem in der Lage ist, 10-fache Schallgeschwindigkeitsobjekte wahrzunehmen und sowas, ja. Also die andere Sache ist, es gibt gar keinen rechtlichen Rahmen, um damit umzugehen. Ich habe dazu mit Rechtsexperten gesprochen. Es gibt einen Berliner Rechtsanwalt, Klaus Stehle, der hat ein interessantes Buch dazu geschrieben, Rechtsfolgen im Kontakt, Rechtsfolgen beim Kontakt mit Außerirdischen heißt das. Egal in welches Gesetz du guckst, es steht ja nirgendwo drin, wie man sich in so einem Fall zu verhalten hat oder welche Gesetze gelten. Was dürfen die überhaupt? Dürfen die einfach irgendwo landen oder dürfen wir einfach so ein UFO beschlagnahmen? Dürfen die hier eine Basis errichten? Was passiert, wenn die Handel treiben? Was ist mit Urheber? Also es gibt eine Unzahl ungelöster Probleme und Soziologen haben auch, also ein guter Freund von mir, Dr. Andreas Anton aus Freiburg, hat zusammen mit Dr. Schetsche ein Buch geschrieben, das heißt Exosoziologie, und darin überlegen sie sich, was die Auswirkungen auf die Menschheit wären. Und sie klammern das UFO-Phänomen völlig aus. Sie sagen nur, also für den Fall, dass wir ein Signal aus dem Weltall empfangen oder für den Fall, dass wir irgendwo ein Artefakt finden, was außerirdische Technologie darstellt, oder dass wir tatsächlich ein Raumschiff irgendwo in unserem Sonnensystem orten, wie wären denn dann die Auswirkungen? Und kurz und knapp gesagt, je näher das an uns dran ist, also dass, wenn es nicht einfach nur ein Signal aus dem Weltall ist, von ein paar Lichtjahren entfernt, sondern halt wirklich bei uns in der Nähe, je näher es bei uns dran ist, desto schwerwiegender die Auswirkungen. Und schon allein das Auffinden eines außerirdischen Artefaktes könnte laut diesen beiden Soziologen zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen, weil natürlich jede Nation sich einer solchen Hochtechnologie gerne bemächtigen würde, um zu sehen, was sie da für einen technologischen Fortschritt rausziehen kann.
Okay, ich möchte dich da mal ganz kurz unterbrechen. Das ist alles hochinteressant, aber du sagst so viele Sachen, daraus ergeben sich Fragen für die nächsten 5 Jahre eigentlich, ja? Ja. Schau mal, wenn wir jetzt mal so ins Kuriose reingekieren, ich darf mal noch eine Frage stellen.
Ich habe auch schon, Philipp, ich muss sagen, ich habe auch direkt 10 neue Fragen, die ich schon gerne gestellt hätte, aber stell du ruhig als erstes.
Also, gehen wir mal davon aus, so bekannte US-Geheimbasen, Area 51, und da gibt es ja viele andere noch, die sind nicht so geläufig. Dort gibt es ja viele, viele, viele Sichtungen, wo die sagen, okay, dort werden irgendwelche Flugobjekte wahrscheinlich getestet, die Technologie in sich tragen, die der Allgemeinheit, der Bevölkerung so nicht bekannt ist. Ist es denn dann nicht theoretisch so, du sagst gerade, wenn so ein Artefakt gefunden werden würde, könnte man Kriege darüber führen. Ist es nicht wahrscheinlich, Strich wahrscheinlicher, dass die Amerikaner beispielsweise bereits sowas haben und das möglicherweise seit Jahrzehnten testen?
Das ist gut möglich, dass sie schon solche Technologie im Einsatz haben, die sie nachentwickelt haben. Und machen wir uns nichts vor. Die Militärforschung ist natürlich immer der zivilen Forschung ein paar Jahre voraus. Und die werden dort natürlich irgendwelche Technologien haben, von denen wir keinen blassen Schimmer haben. Aber das kann natürlich keine Erklärung sein für die ganzen historischen Sichtungen oder die vor Jahrzehnten stattgefunden haben. Und man muss ja auch sagen, es ist ja ein internationales Phänomen. Es taucht ja nicht nur über amerikanischen Militärbasen auf, sondern auch im Iran, in China, in Russland. Selbst aus Afrika hast du interessante Sichtungen, teilweise aus den 50er, 60er Jahren oder sowas. Also die Erklärung, dass es sich dabei sämtlich nur um irdische geheime Entwicklungen handelt, halte ich da nicht für ausreichend.
Mhm. Okay, da ist direkt meine erste Frage. Du hast viele verschiedene Länder jetzt gerade auch erwähnt, die da offenkundig dran arbeiten, dass Frankreich ihr eigenes Programm hat, dass Amerika ihr eigenes Programm hat. Wir hatten auch die Whistleblower in Amerika. Das ist das, worauf du wahrscheinlich hindeuten wolltest. Philip David Grush, der ehemalige US-Luftwaffenoffizier und Geheimdienstmitarbeiter, der 2023 unter Eid und vor einem Untersuchungsausschuss des Kongresses in Amerika sich dazu geäußert hat und geäußert hat, dass die US-Bundesregierung eben, so wie du gesagt hast, seit Jahrzehnten ein strenges UFO-Geheimforschungsprogramm hat und auch im Besitz von Artefakten nicht menschlicher Herkunft sein soll. Bevor wir auf David Grusch eingehen, warum, das ist eine Frage, die ich mir persönlich stelle, warum steht es so still um dieses Thema UFOs in Deutschland, wenn du Länder hast um Deutschland herum, die da offenkundig dran arbeiten, aber gefühlt kriegt man gar nichts von Deutschland mit?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und es ist auch eine brisante Frage, glaube ich. Und also erstmal Status quo ist, wenn man die Bundeswehr fragt, das habe ich mehrfach getan, wie sieht es aus mit UFO-Akten, habt ihr auch was zu veröffentlichen, dann sagen die so, was gucken wir uns nicht an. Es gab noch nie ein Objekt, was wir nicht abschließend völlig erklären konnten, was wir nicht abschließend der Art und Herkunft her vollständig identifizieren konnten. Und das ist natürlich seltsam, weil es gibt zum Beispiel, es sind Schweizer Radardaten an die Öffentlichkeit gelangt, wo unidentifizierte Flugobjekte sich im gesperrten militärischen Luftraum rumtreiben über Deutschland. Also wenn die Schweizer sowas im deutschen Luftraum wahrnehmen, ist es irgendwie ein bisschen schwer vorzustellen, dass die Deutschen das nicht tun.
Gut, bei uns glaube, ist es, also, könntest du das nicht als unsere allgemein weltweit bekannte Inkompetenz auch, ich meine, weißt du, wir haben uns um so vieles nicht gekümmert und wir ignorieren so viele drängende Probleme, dass ich es nicht für unmöglich halten würde, dass wir das einfach mal ignorieren.
Ja, die Vorstellungskraft ist die ultimative, die ultimative Grenze des menschlichen Potenzials, ne? Aber ich habe mal vor Jahren einen sehr hochrangigen ehemaligen Bundeswehrmitarbeiter kennengelernt, sagen wir mal so. Mit sehr hochrangig meine ich wirklich einer der höchsten Ränge, wo man überhaupt hinkommen kann. Und der hat, der hatte einmal selber eine UFO-Sichtung. Das war so ganz interessant. Der wäre fast abgestürzt mit seinem Militärhubschrauber. Wegen dieses UFOs, was sich da angenähert hat. Aber er hat zu mir gesagt, es ist so, die Deutschen haben keine Verfahren, um mit diesem Thema umzugehen, einfach aus dem Grunde, weil das aus der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Deutschen keine Lufthoheit über ihren eigenen Luftraum, sondern das waren die alliierten Streitkräfte. Und alles, was irgendwie dort passiert ist, haben die dann an die Amerikaner abgegeben, beziehungsweise die Amerikaner haben sich drum gekümmert. Und im Laufe der Jahre sei da eine gewisse Resignation und Frustration auch entstanden bei den deutschen Behörden, die dann gesagt haben, wir können ja da sowieso nichts machen. Und als dann die Mauer gefallen ist und die Russen haben sich ja zurückgezogen, die Amerikaner sind geblieben, hat sich diese Situation möglicherweise nicht besonders verändert. Und wir wissen, dass die Amerikaner Informationen über UFOs weltweit sammeln und nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten. Und es würde mich schon, und es sind auch übrigens Fälle dokumentiert, wo sich das amerikanische Militär dann darum gekümmert hat und nicht irgendwelche Deutschen. Es würde mich also nicht wundern, wenn das bis zum heutigen Tag auch so wäre. Und insofern, deswegen sage ich, es ist eine brisante Frage, weil dann berührt sozusagen die Frage nach UFOs über Deutschland eigentlich die Frage der deutschen Souveränität.
Ja, natürlich, klar. Aber das ist mal ein Thema. Ich glaube, wir dürfen eher über UFOs reden und ganz offen reden, als die deutsche Souveränität in Frage zu stellen, weil dann kommen wir wirklich in ein ganz unbekanntes und gefährliches Gebiet rein. Kian wollte, glaube ich, die Frage stellen. Kian, ich lasse dich mal. Du wolltest eine Frage stellen nach einer weiteren Person, Thema Joe Rogan.
Mhm. Genau, also in Sachen David Grusch, das ist für mich, würde ich sagen, und wahrscheinlich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Robert, wahrscheinlich das so seriöseste Ereignis in Sachen UFO in die Öffentlichkeit bringen der letzten Jahre. Aber bevor das passiert ist, gab es ein Ereignis, was viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wo auch ich habe es damals selber mitbekommen, der Podcast von Joe Rogan mit Bob Lazar zum Thema UFOs. Für diejenigen, die gar nichts darüber wissen, Bob Lazar ist aufgetreten bei Joe Rogan und hat behauptet, dass er damals in einer Umgebung wie Area 51 mit einer anderen Bezeichnung daran gearbeitet hat, ein sogenanntes UFO zu reverse engineeren, das heißt rückzuentwickeln, wie der Antrieb des Ganzen funktioniert, und hat das in großem, umfangreichem Detail dort erklärt und Behauptungen aufgestellt und so weiter. Und ich glaube, Philipp, das interessiert dich auch, weil danach kam da einfach nichts mehr von Joe Rogan. Es gab diesen einen Podcast, Bob Lazar ist aufgetreten und gefühlt ist dieser Mensch dann, ja, verschwunden. Wie stufst du das ein? Hast du da, ist das seriös, was dieser Mensch behauptet? Wie wird über den gesprochen in UFO-Kreisen und warum ist der jetzt plötzlich nicht mehr so in der Öffentlichkeit?
Also er ist ja nicht erst mit Joe Rogan bekannt geworden, sondern eigentlich schon am 15. Mai 1989, als ein Lokalsender aus Las Vegas ihn damals noch als interviewt hat, als einen anonymen Wissenschaftler. Den haben sie so gegen das Licht gefilmt, damit man ihn nicht erkennt. Und dann hat er eben erzählt, dass er in dieser militärischen geheimen Einrichtung arbeitet, im Süden von Area 51 und dort an geborgenen Raumschiffen geforscht hätte. Und dass es dort 9 fliegende Untertassen außerirdischer Herkunft gäbe und dass da auch Testflüge damit stattfinden würden und dass die alle funktionieren. Und da würde den Antrieb nachentwickeln und da wäre so ein geheimnisvolles Element 115, was wohl für den Antrieb verantwortlich sei und sowas. Und das war schon 1989 der absolute Knaller und hat dazu geführt, dass die geheime Basis Area 51 zur berühmtesten Geheimbasis der Welt geworden ist, ja. wie glaubhaft ist also Bob Lazar? Bob Lazar ist umstritten. Er hat widersprüchliche Angaben über seine Ausbildung gemacht. Er hat zum Beispiel behauptet, er hätte Abschlüsse in Physik und Elektronik, aber die Schulen, wo er behauptet hat, dass er dort war, haben nie von ihm gehört. Und es gibt auch ansonsten wenige Aufzeichnungen darüber, dass er wirklich dort gearbeitet hat. Und außerdem muss man sagen, wenn es wirklich ein Wissenschaftler wäre, der in einem solchen krassen Geheimprojekt gearbeitet hat, dann würde man sich ja vielleicht jemanden suchen, der so ein bisschen unauffällig ist, ja. Und auf Bob Lazar trifft das also gar nicht zu. Also er ist eigentlich eine absolut unwahrscheinliche Person für so ein geheimes Programm. Also er hat gerne Maschinengewehre gesammelt, stand auf Prostituierte, hat ein Auto mit einem Düsenantrieb gebaut, mit dem er in der Lokalzeitung war, liebt Feuerwerkskörper und über seinem Haus wehte eine Totenkopfflagge. Also es ist nicht gerade das Profil eines spießigen Regierungswissenschaftlers in dem Geheimprojekt.
Gut, ja.
Robert,
wenn ich, also ganz kurz. Viele, viele Politiker lieben Prostituierte. Das sehen wir ganz einfach, wenn wir nach Davos gehen, wenn sie sich alle treffen und dort ganze Bataillonsstärken von Prostituierten sind, ja. Also das alleine kannst du nicht sagen, dass er deswegen nicht passen würde, ja.
Ich dachte, du wolltest unpolitisch bleiben. Also, was dafür spricht, dass er tatsächlich dort war, ist, also ich habe einen Kollegen, wenn ich Kollegen sage, meine ich, das ist ein Journalist, den ich kennengelernt habe, dem ich vertraue, weil das ein richtiger alter Hase vom Fernsehen ist und das ist George Knapp und das ist derjenige, der ihn überhaupt erst bekannt gemacht hat. Und George Knapp hat jahrelang diese Geschichte erforscht und sagt, kann gut sein, dass der nicht an diesen Schulen war, aber der hat definitiv im Los Alamos National Laboratory gearbeitet. Die waren dort nämlich zusammen und der kannte sich dort aus und ist dort rumgelaufen wie ein Hase in seinem eigenen Bau und die Mitarbeiter haben ihn gegrüßt und so weiter und er konnte auch Daten verifizieren, die Bob Lazar genannt hat, wie zum Beispiel der Name der Headhunter-Firma, die ihn da gefunden hat und so weiter. Und vor allem erzählt George Knapp, dass er selber mit Bob Lazar unterwegs war und sie sind verfolgt worden und eingeschüchtert worden und sowas. Und es haben sich außerdem im Laufe der Jahre noch viel mehr Whistleblower bei George Knapp gemeldet. Und immer kurz bevor er sich mit denen treffen wollte, haben die wieder kalte Füße bekommen und sind abgesprungen, weil sie bedroht worden sind. Und das spricht eben doch irgendwie für mich dafür. Also erstmal, ich glaube George Knapp, wenn er sagt, die waren da im Auto, die sind verfolgt worden und so weiter. Das glaube ich George Knapp, der hätte keinen Grund zu lügen. Aber natürlich als Journalist, wenn du feststellst, du gehst einer Story hinterher und alle Zeugen, die sich melden, werden bedroht und springen ab, dann ist das auf jeden Fall ein deutliches Indiz dafür, wie sagt man so schön, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja? Aber die Frage ist nach wie vor, warum hat man Bob Lazar überhaupt, wenn der so ein komischer Typ war, überhaupt in dieses Programm reingebracht? Und eine Theorie, die ich in meinem Buch, Sie sind hier, was jetzt, äußere und auch dokumentiere anhand von den Aussagen, die ich da von George Knapp dazu habe, ist, es kann gut sein, dass er reingebracht wurde, um die Geschichte lächerlich zu machen. Also, dass man ihn reingebracht hat, man wusste, er würde vielleicht auspacken. Sie haben ihn ja auch gefüttert mit irgendwelchen Informationen, mit denen er selber gar nicht in Verbindung war. Sie haben ihn irgendwie einen Haufen Briefings zu lesen gegeben und da seien auch Autopsiefotos von Aliens drin gewesen und so. Und was da alles drin stand. Also ziemlich verstörende Informationen. Und und dann könnte es eben wirklich sein, dass man ihn platziert hat, weil man damit gerechnet hat, er packt aus und dann erzählt er was und dann macht man ihn lächerlich. Und es war sehr einfach, Bob Lazar lächerlich zu machen mit seiner ganzen Vorgeschichte. Der hatte dann auch noch einen Rechtsstreit am Hals und so weiter. Und wenn das dann passiert, dann ist es natürlich gut möglich, dass, wenn die Glaubhaftigkeit des einen Menschen da fällt, dass dann auch die Glaubhaftigkeit der gesamten Story, die er zu erzählen hat, damit auch fällt. Ja? Also George Knapp hält es für gut möglich, dass das wirklich eine Geheimdienstoperation war, bei der es darum ging, die Vermutungen über ein groß angelegtes UFO-Reverse-Engineering-Projekt in getarnten UFO-Hangars im Jahr 1990 zu beenden, also diese Gerüchte einfach ein für alle Mal zu beenden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Area 51 ist ja eigentlich erst seit dem Jahr 2013 offiziell anerkannt, dass es wirklich eine geheime Installation des US-Militärs ist. Und das war im Jahr 1990, ja. Also wenn man Bob Lazar mit diesen Infos gefüttert hat, geguckt hat, dass er dann rauskommt und ihn danach seine Glaubwürdigkeit zerstört hat, dann hätte diese Geheimdienstoperation eben genau das erreicht. Sie hätte geschafft zu vertuschen, dass es ein groß angelegtes Projekt gibt, dessen Existenz der US-Präsident Obama erst 2013 offiziell eingeräumt hat. Also, aber wie gesagt, Bob Lazar ist, weil er mich vorhin gefragt hat, welche Rolle spielt der eigentlich, spielt im Moment gar keine Rolle. Obwohl alles das, was der Whistleblower David Grush, der im Gegensatz zu Bob Lazar zu wirklich in der Position gewesen wäre, und das zu erfahren, und der tatsächlich über äußerst große Glaubwürdigkeit verfügt, obwohl der das alles bestätigt im Grunde, was Bob Lazar sagt. Also er bestätigt nicht, dass in S4 im Süden von Area 51 sowas nachgebaut wird, aber vom Prinzip her, dass die Amerikaner seit Jahrzehnten schon, seit über 90 Jahren schon Programme laufen haben, um solche abgestürzten oder wie auch immer geborgenen Technologien unbekannter Herkunft, so nennen die das, zu bergen und in ihre Labors zu bringen, um dort zu erforschen, wie diese Technologie funktioniert und auch versuchen, das nachzubauen. Das hat David Grush gesagt, und David Grush halte ich für äußerst glaubwürdig, und er ist bei Weitem nicht der einzige Whistleblower.
Mhm. Robert, wenn wir uns jetzt, also ich versuche das immer mit meiner eigenen einfachen menschlichen Logik zu ergründen. Wenn wir davon ausgehen, es gibt ja Sichtungen, also beispielsweise jetzt nur aus dem Mittelalter, Nürnberger Flugblatt 1561, Basler Flugblatt 1566, da wird jeweils beschrieben, wie leuchtende Kugeln, die auf ganz komische Art und Weise fliegen, und Ritter, die vom Himmel gekommen sind, wie sie miteinander kämpfen, über Stunden und teils über Tage. Und das ist von scheinbar vielen, vielen hundert bis tausenden Menschen gesichtet worden und hat es dann eben in die damaligen mittelalterlichen Zeitungen beziehungsweise Flugblätter geschafft. Noch viel weiter zurückgehend, was Erich von Däniken, da können wir auch gleich drüber sprechen, was du so von dem hältst, der viele Bestseller geschrieben hat, und ja, der hat jetzt wahrscheinlich schon längst seine Hochzeiten hinter sich, aber trotzdem für viele, viele Menschen ein Begriff, Erich von Däniken. Und dann gibt es noch Zakaria Sitchin, den du wahrscheinlich auch noch kennst, der über die Anunnaki Bücher geschrieben hat, der ist aber schon vor einigen Jahren verstorben, also quasi eine Reptiloiden-Rasse, die mal auf der Welt gewesen ist. Es gibt heute noch Leute, die meinen, wir werden ständig von Reptiloiden beherrscht, regiert. Da denke ich an einen Mann namens David Icke, der sowas schon lange seit Jahrzehnten sagt er. Also es gibt unterschiedlichste Theorien. Die Frage, die ich mir stelle, ist, gehen wir mal davon aus, die Ägypter haben auch schon auf ihren Bildern gezeigt, dass es Riesenmenschen gibt, die thronen über den kleinen Menschen, die haben lange gezogene Köpfe und die sehen anders aus und sind 10-mal so groß. Wenn also irgendeine intelligente Lebensform theoretisch schon von vor 1000 oder mehreren 1000 Jahren uns so überlegen war, dass sie von Planet zu Planeten wechseln konnte, dann können wir das menschlich in unserem Hirn gar nicht mehr greifen, wie weit die uns jetzt voraus sind. Also das können Millionen von Jahren sein. Auf was ich hinaus möchte ist, wenn die einfach mal hierher kommen, dann ist es ja für die, uns auszuknipfen, ist ja wie mit einem Fingerschnips. Also die atmen einmal aus und wir sind am Ende. Ich stelle mir da immer die Frage, wir machen hier so viel Blödsinn und es gibt ja diese Berichte, dass wo Atomübungen gemacht werden, dass dann, das hattest du ja ganz am Anfang auch erwähnt, dass dann immer mal wieder Flugobjekte, wenn ich das so richtig zusammenbekomme, den Menschen in diesen Atomsilos gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, die unterschiedlichen Alarmstufen und so selbst zu beeinflussen.
Die also quasi ein Signal zu deaktivieren, ja.
Genau. Also hältst du sowas für realistisch, diese Berichte, die es da gibt?
Ja, absolut. Also der Fall, den du jetzt angesprochen hast, das ist der Fall Malmstrom Air Force Base 1967. Ich habe jetzt gerade letztes Wochenende übrigens den Militärzeugen, den damaligen Raketenstartoffizier, wieder getroffen und treffe ihn in 2 Wochen wieder beim Ufology World Congress in Barcelona, den ich moderiere. Robert Salas, ein ehemaliger Oberst, warte mal, Captain, ich weiß es nicht mehr, also jedenfalls er ist ausgeschieden als ein höherer Rang. Und er wurde natürlich zum Schweigen verdonnert, als es passiert ist. Und zwar folgendes ist passiert: Er sitzt also mit seinem Vorgesetzten unten im Startbunker und ist dafür zuständig, auf den roten Knopf zu drücken, wenn aus dem Weißen Haus der Befehl kommt, die Atomraketen zu starten. Ja, das war ja da im Kalten Krieg das Schema der gegenseitig versicherten Zerstörung. Wenn die Sowjets was starten, dann starten wir auch was und dann gibt es einen großen Knall. Und er war dafür zuständig, diese Raketen also auszulösen und saß unter der Erde in einem Bunker. Dann klingelt sein Telefon, also er hatte vor sich eine Kontrolltafel mit 10 Lampen, die alle friedlich grün leuchteten und die zeigten den Status, den Startbereitschaft dieser Raketen an. Und dann klingelte das Telefon und es war ein Wachmann von der Oberfläche dran, der gesagt hat, du, wir sehen hier so ein komisches Flugobjekt vor dem Vordertor, was sollen wir denn da machen? Und er sagt, ja, keine Ahnung, passt auf, dass es nicht über die Absperrung fliegt und hängt wieder auf. Und dann, ein paar Minuten später, hat derselbe Wachmann wieder angerufen und hat gesagt, das ist jetzt über die Absperrung geflogen und es ist jetzt direkt über dem Atomraketensilo. Was sollen wir denn jetzt machen? Und er wusste nicht, was er dem sagen sollte, aber er sagt, er hat Angst gehört in der Stimme dieses Wachmanns. Und in dem Moment sieht er auf seiner Kontrolltafel, dass eine grüne Lampe nach der anderen ausgeht und in eine rote Lampe angeht. Und das zeigte die No-Go-Condition, also die Nicht-Startbereitschaft dieser 10 Atomraketen an. Und nach einer Weile ist das Ding weggeflogen und der Vorfall war vorbei. Und das gab eine riesengroße Untersuchung. Das hat Robert Salas dann im Nachhinein, als er dann in Rente gegangen ist und in einem anderen Buch gelesen hat, da wurde so ein Vorfall beschrieben, hat er gedacht, hey super, dann kann ich ja jetzt auch drüber reden, hat Dokumente über das Informationsfreiheitsgesetz sich besorgt und hat den Fall im Nachhinein rekonstruiert, hat auch Zeugenaussagen von damals, unter anderem seinen ehemaligen Chef Fred Maywald, der dort mit ihm im Bunker war, hat aber auch Leute von Boeing dazu interviewt, die damals die Untersuchung für die US-Luftwaffe durchgeführt haben. Übrigens gibt es auch ein Telex, was damals geschickt worden ist, ein internes, wo drin steht, das war also von dieser Air Force Base ans Hauptkommando, ja, wo drin steht, so mehr oder weniger wörtlich, die Tatsache, dass für den Ausfall von 10 Atomraketen kein ersichtlicher Grund festgestellt werden kann, gibt diesem Hauptquartier Anlass zu großer Besorgnis. Und natürlich, das war in den Hochzeiten des Kalten Krieges, dass, wenn das keine Bedrohung der nationalen Sicherheit ist, das muss natürlich sehr ernst genommen worden sein. Interessanterweise wurde dann die Untersuchung, die durch Boeing durchgeführt wurde, teilweise verhindert. Und es hat sich herausgestellt bei den Untersuchungen, dass es noch viele weitere solche Vorfälle gegeben hat. Unter anderem eine Woche vor diesem Ereignis bei einem anderen Atomwaffenstützpunkt, der ganz in der Nähe war und zum selben Geschwader gehörte. Und ich bin gut befreundet mit einem Autor, der sein ganzes Leben eigentlich dieser UFO-Atom-Connection gewidmet hat. Der heißt Robert Hastings und hat ein ausgezeichnetes Buch geschrieben. Das heißt UFOs and Nukes, also UFOs und Atombomben. Und der hat da einen Fall nach dem nächsten hieb- und stichfest dokumentiert, dass UFOs sich vermehrt in der Nähe von Atomanlagen zeigen und dass sie dort teilweise schwerwiegende Eingriffe in die Technologie auch passieren. Also, dass UFOs mit Technik interagieren, das ist bekannt. Also, dass zum Beispiel UFOs dafür sorgen, dass Autos stehen bleiben oder Lichter ausgehen oder die Elektrizität oder sowas. Aber dass sie tatsächlich in der Lage sind, diese speziell gesicherten Atomraketen im Zweiten Weltkrieg zum Ausfall zu bringen. Das ist schon erstaunlich, weil man muss natürlich sich überlegen, dass diese ja extra so gebaut worden sind, damit sie nicht ausfallen. Weil im Falle einer Atomexplosion gibt es ja Störungen im elektromagnetischen Feld, da entsteht Strahlung, die sorgt für Ausfall von, also dieser elektromagnetische Impuls, der da entsteht, sorgt für Ausfall von Stromanlagen und diese Atomraketen waren natürlich jeder einzeln ganz besonders gesichert, damit eben das nicht passiert, damit sie trotzdem noch startfähig bleiben. Also das, wie gesagt, das ist ein großes Rätsel, aber was feststeht, das muss man wirklich sagen, ist, dass UFOs ganz verstärkt in der Nähe von Atomanlagen gesehen werden. Das fing auch schon übrigens in den Anfang der 1950er Jahre an, als die Amerikaner am Manhattan, also eigentlich schon vorher, als sie angefangen haben, am Manhattan-Projekt zu arbeiten, wurden halt verstärkt in der Nähe dieser geheimen Anlagen, wo dann das, was weiß ich, Plutonium hergestellt wurde und so weiter, oder wo die Teile gebaut worden sind, da wurden verstärkt dort eben solche Fluggeräte gesehen. Und so sind die Militärs auch überhaupt erstmal darauf aufmerksam geworden, jedenfalls nach allem, was man weiß, dass da was rumfliegt, was sie nicht wissen, was es ist. Und natürlich das in der Nähe von diesen höchst geheimen Installationen, von denen ja niemand wusste, dass dort gerade eine Atombombe hergestellt wird. Und so ist das Thema natürlich dann in Geheimdienstkanälen verschwunden. Und es ist, wie gesagt, nicht nur in Amerika so. Es gibt auch Fälle aus der ehemaligen Sowjetunion, die ganz ähnlich abgelaufen sind. Und man fragt sich auch, ob bei den heutigen Sichtungen, die eben heutzutage passieren, ob das dann nicht auch so was Ähnliches ist. Zum Beispiel hat es vor 10 Jahren in Frankreich eine sogenannte Drohnenwelle über französischen Atomkraftwerken gegeben. Die französischen Massenmedien haben sich beeilt zu sagen, dass das nur irgendwelche Hobbydrohnen waren. Aber wenn man dem gefolgt ist, das ging also fast ein Jahr lang, dann sind die nicht nur über einem Atomkraftwerk mal aufgetaucht, sondern 5 Stück gleichzeitig über einem Atomkraftwerk. Und dann gab es Nächte, wo die an 3, 4, 5 Atomkraftwerken gleichzeitig aufgetaucht sind, die nicht weiter voneinander entfernt sein konnten im französischen Territorium. Und die Flugeigenschaften hatten, die mit denen von Drohnen nicht vergleichbar sind. Es gibt viele Fragezeichen, was diese angebliche Drohnenwelle angeht. Nämlich erstens, dass der französische Atomkraftwerksbetreiber EDF nie behauptet hat, dass das Drohnen waren, sondern immer gesagt hat, es seien mit einer Drohne vergleichbare Fluggeräte gewesen. Es gibt Polizisten, die die Dinger gesehen haben, wie sie starke Scheinwerfer auf den Boden gerichtet haben, was für eine Drohne sehr ungewöhnlich ist. Die sind bei offenbar laut Aussagen eines Greenpeace-Mitarbeiters, der mit der Sache betraut war, bei Windgeschwindigkeiten geflogen, bei denen Drohnen nicht fliegen. Und es gibt zu guter Letzt auch sogar einen Atomkraftwerksdirektor, der gesagt hat, nee, wir hatten hier keine Drohne, das war ein UFO. Und diese UFOs sind nicht nur über den Atomkraftwerken geflogen, sondern haben sich dann später noch für den geheimen oder für den besonders gesicherten gesicherten Stützpunkt der Franzosen in der Bretagne interessiert, auf der Halbinsel Crozon, wo die Atom-U-Boote stationiert sind und haben sich gerade dort gezeigt, als sie dort zu einem Manöver ausgelaufen sind und dann kurze Zeit später nicht nur dort, sondern auch über den Antennen im Großraum Paris, die für die Kommunikation mit diesen Unterwasser-U-Booten verantwortlich sind. Also und ich kenne noch ein paar weitere Details dazu, von denen ich hoffe, dass ich jetzt die mal irgendwann veröffentlichen kann. Aber das waren keine Drohnen. Ja? Und in der Öffentlichkeit wurde es verkauft, als wären das einfach nur Hobbydrohnen gewesen. Und die Antwort ist aber eben wohl sehr viel besorgniserregender. Denn sowas passiert immer wieder. Sowas passiert übrigens gerade aktuell über deutschen Bundeswehrstützpunkten. Es wird immer gesagt, es sind Drohnen. Es passiert nicht nur über deutschen Bundeswehrstützpunkten, es passiert auch in Schweden, es passiert auch in den USA. Die Langley Air Force Base ist von unbekannten Drohnen heimgesucht worden, immer wieder und so weiter. Und ich würde, also wenn ich jetzt ein Zuschauer wäre, Fernsehzuschauer, der eine Tagesschau guckt oder so, würde ich dann immer sehr hellhörig werden, wenn ich was von Drohnen höre, weil es gibt einen interessanten Zwischenfall, wo man noch nicht gesagt hat, es waren Drohnen. Da hieß es, das waren Tic Tacs, weil die aussehen wie diese Tic Tac Bonbons, diese rundgelutschten. Ich habe gerade keine hier. Aber halt größer, ja, 3 bis 5 Meter groß. Und die sind im Jahr 2004 vor der Westküste der USA um einen Flugzeugträger rumgezischt und haben dort dafür gesorgt, dass die Übungen, die dort stattgefunden haben, von diesem Flugzeugträgergeschwader unterbrochen werden mussten. Und da gibt es also Zeugenaussagen von den Piloten. Es gibt auch ein Video, was bekannt geworden ist. Das ist das Tic-Tac-Video, was das Pentagon offiziell auch inzwischen eingeräumt hat, dass es wirklich echt ist und dass es ein Objekt zeigt, was sich keiner erklären kann, wo man einfach wirklich nicht weiß, was es ist. Und dieses Ding ist nach den Augenzeugenberichten, ich habe mit der Pilotin gesprochen, die saß neben mir bei der Stanford University und dann haben wir noch ein Interview gemacht. Diese Objekte sind über der Wasseroberfläche hin und her gezischt wie so ein Ping-Pong-Ball. So schnell, dass die nicht wussten, wie sollen wir das jemals bekämpfen. Als die dann darunter geflogen sind, ihr Kollege ist dann darunter geflogen, um sich das näher anzugucken, sind diese Objekte aufgestiegen und sind in der Spirale im selben Abstand zu dem Kampfjet, der gerade versucht hat, sich den Dingern anzunähern, neben dem hergeflogen und sind dann weggezischt und sind dann 2 Minuten oder 3 Minuten, also ein paar Minuten später jedenfalls, an einer Stelle wieder aufgetaucht, wo die gerade den Befehl bekommen hatten, hinzufliegen. Und wie gesagt, es gibt dazu Untersuchungen, es gibt dazu einen geleakten Untersuchungsbericht, es gibt dazu auch wissenschaftliches Peer-Reviewed Paper, was ausrechnet, wie viel Energie überhaupt für diese krassen Beschleunigungen da nötig gewesen wäre. Und alleine für dieses eine Manöver, was beobachtet worden ist, bei dieser ganzen Serie von Vorfällen, die im Jahr 2004 dort stattgefunden haben mit diesen Tic-Tacs, wo ein Objekt im 0,78 Sekunden von 40.000 Fuß Flughöhe auf kurz oberhalb der Meeresoberfläche herabgesunken ist, in einem Bruchteil einer Sekunde. Allein bei diesem einen Manöver muss ein Vielfaches des atomaren Stromoutputs der USA benutzt worden sein, um diese krasse Beschleunigung und diese krasse Abbremsung überhaupt zu bewerkstelligen. Dabei wären G-Kräfte, also Beschleunigungskräfte frei, die kein Flugzeug überstehen könnte, geschweige denn der Pilot. Ja? Und das sind eben die Art und die Sachen. Ich schreibe in meinem Buch übrigens auch über Radardaten von der Schweizer Luftwaffe, die der Journalist Luc Bürgin, den ich an der Stelle hochhalten will, weil er tolle Arbeit gemacht hat, aber leider vor kurzem verstorben ist, war ein guter Freund von mir, die er veröffentlicht hat. Und da sieht man auch Flugobjekte, die innerhalb von wenigen Sekunden ihre Flughöhe um mehrere 1000 Meter nach oben und nach unten ändern und die Zickzack-Muster fliegen und so, was einfach nicht vereinbar ist mit den Fluggeräten, die wir heutzutage kennen. Also es ist ein Phänomen, das, nochmal kurz gesagt, das sich vor allem für alles interessiert, was neu ist, vor allem für Atomsachen, das auch übrigens das Kriegsgeschehen genau im Auge zu behalten scheint. Ich habe mich auch da mal mit einem Bundeswehrsoldaten drüber unterhalten, ganz am Anfang. Also das ist eine Sache, die offenbar ständig das Militär heimsucht und denen fällt natürlich nichts Besseres ein, als das zu verbergen, zu verschweigen. Denn welches Militär würde schon gerne einräumen, dass da was ist im Luftraum, was dort Sachen macht, über das sie keine Kontrolle haben und wo sie nicht wissen, wie die das machen?
Was mir da einfällt, also angenommen, man geht auf diese Annahme ein, dass man sagt, okay, diese UFOs interessieren sich vor allem für Militärstützpunkte, für Nuklearstützpunkte und solche Geschichten. Eine der Aussagen von David Grush ist ja, dass Amerika im Besitz dieser UFOs, dieser Artefakte sein soll. Wenn diese UFOs aber technisch so überlegen sind, dass sie beispielsweise in diesem einen Fall, den du gerade geschildert hast, die Nuklearraketen außer Kraft gesetzt haben, wie würde es dann rein logisch dazu kommen, dass Amerika technisch maximal unterlegen in der Lage wäre, so ein Artefakt überhaupt erst zu bergen? Weil wenn sie so überlegen sind und wenn es einer Intelligenz entspringt, die viel höher ist als die unserer, dann würde das ja nur logisch in irgendeiner Weise Sinn ergeben, wenn sie das bewusst irgendwo platzieren würden, damit sie es finden, weil sonst wären sie ja sowieso in der Lage, es zu vermeiden. Oder wie siehst du das, Robert?
Ganz genau. Also es ist so. Ich möchte erstmal kurz aufräumen mit dieser außerirdischen Geschichte. Es gibt keine Beweise dafür, dass es sich um Besucher von anderen Planeten handelt. Ich glaube, dass auch dieser Begriff UFO und Alien und außerirdisches Raumschiff, dass es ein bewusst gepflanztes Narrativ ist, was die Menschen davon ablenken sollte, dass es ein viel breiteres, viel umfassenderes Phänomen ist. Die Dinger werden nicht nur im Luftraum gesehen, sondern wie gesagt auch unter Wasser und im Erdorbit offenbar und dabei, wie sie von Erdorbit in die Atmosphäre und ins Wasser tauchen, ohne dass sie sich da irgendwie anpassen müssen. Und es ist auch ein historisches Phänomen, also es ist, wie du ja vorhin, du hast ja vorhin diese Nürnberger Holzschnitt erwähnt von 1561, es gibt auch noch sowas aus Basel, es gibt unglaublich viele solche Berichte aus der ganzen Welt, also es gibt zum Beispiel ein Buch von Jacques Vallée und Chris Orbeck, da zählen die 500 solche historischen Sichtungen zusammen aus mehreren Jahrhunderten, ja, die da genannt worden sind. Aber das ganze Phänomen muss man auch im Zusammenhang sehen mit Marienerscheinungen. Zum Beispiel das sogenannte Sonnenwunder von Fatima, bei dem sich Forscher, mit denen ich in Kontakt bin, sich Zugang zu den gehüteten Zeugenaussagen verschafft haben, die unmittelbar nach den Ereignissen abgegeben worden sind. Und damit, also kurze Geschichte war, dass im Mai 1917 drei armen Hirtenkindern die heilige Jungfrau Maria erschienen sein soll, bei Fatima in Portugal auf einer Eiche hockend sozusagen. Und die hat dann gesagt, an jedem 13. des Monats komme ich zurück. Und dann ist die wirklich an jedem 13. des Monats vom Mai bis Oktober tatsächlich zurückgekommen. Am Ende standen dort 50.000 Leute und haben dann dort Sachen beobachtet. Es gibt, man kann sogar, wenn man auf Wikipedia geht, Sonnenwunder von Fatima, sieht man sogar die Bilder von dieser riesengroßen Menschenmenge, die da mit aufgerissenen Mündern in den Himmel starren. Also was war da los? Und so wie es aussieht, haben die dort nicht die Mutter Gottes gesehen, sondern jeder hat ein bisschen was anderes gesehen und die Figur, die sie da gesehen haben, mit einer kurzen, eng anliegenden Hose und mit einem Körper, eng anliegenden Körperanzug und so weiter, sah so gar nicht aus wie die Jungfrau Maria und schon gar nicht so, wie die katholische Kirche sich das im Jahr 1917 gewünscht hätte, von der Gepflogenheit her, ja, also mit langen Röcken und bloß alles verstecken und so. Und da sind auch Phänomene berichtet worden, wie zum Beispiel, dass Elektrizität von Autos ausgefallen ist oder dass Kleidung getrocknet wurde von den Leuten, wo das Ding drüber geflogen ist, was eigentlich an Mikrowellenstrahlung erinnert, was also ganz ähnlich wirkt wie das, was wir heutzutage als UFO-Sichtung bezeichnen würden. Ja? So, jetzt will ich nicht sagen, die haben damals ein UFO oder einen Außerirdischen gesehen. Ich will aber auch nicht sagen, dass die Außerirdischen von heute eigentlich die Jungfrau Maria sind oder irgendwas, sondern ich bin der Meinung, und ich stehe nicht allein mit der Meinung da, es könnte einen Zusammenhang geben zwischen diesen beiden Sachen. Und es ist wahrscheinlich nichts von beiden das Richtige. Um was es da geht, das ist jetzt eine sehr weitführende Diskussion, darüber schreibe ich auch in meinem Buch viel, in dem Kapitel Der Riss in der Matrix, aber es sieht so aus, als wäre das ein ewig langes, schon existierendes Phänomen. Und jetzt ist natürlich, du hast vorhin die Frage gestellt, ja, wieso, wie können die überhaupt diese Dinger bergen? Ja? Es gibt Forscher, die sind tatsächlich der Meinung, dass diese nichtmenschliche Intelligenz, diese Technologie bewusst platziert, damit wir was draus machen. Um sozusagen, aus welchem Grund auch immer, die Evolution voranzutreiben oder irgendwas. Aber es ist jedenfalls, weil es ergibt sich ja immer, wenn man sagt, das mit den Außerirdischen, ja, es gibt ja keinen einzigen Beweis, dass es Außerirdische sind. Und wenn man natürlich davon ausgeht, dass es Außerirdische aus dem Weltraum sind, ja, dann ist es natürlich völlig absurd anzunehmen. Das höre ich auch immer wieder gerne, wird immer gerne vorgebracht, ja, warum sollen die in der Lage sein, so viele Lichtjahre zu uns zu fliegen und dann stürzen die hier bei uns ab? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt auch gar keinen Sinn. Ja, aber ich habe mich mit Leuten unterhalten. Ich war ja, wie gesagt, auch bei dieser wichtigen Konferenz, die im November 2023 an der Universität Stanford stattgefunden hat, wo sich Militärs und Geheimdienstler und Wissenschaftler und Experten und Investoren auch getroffen haben, um darüber zu diskutieren, auf welche Art und Weise man diese Technologie an die Öffentlichkeit bringen könnte, ohne dass es zu Chaos führt. Also die haben nicht darüber geredet, ob es wahr ist oder nicht, sondern wie kriegen wir das raus, ohne dass es zu Chaos führt. Und da hat einer der Forscher gesagt, die Definition von UAP umfasst eigentlich auch einige religiöse Artefakte. Jetzt weiß ich nicht, was das für religiöse Artefakte sein sollen. Ich bin kein Experte dafür. Aber die Sache mit dem, was genau die Herkunft dieser Objekte ist und auf welche Art und Weise die eigentlich aufgefunden und geborgen werden, das liegt alles im Moment noch im Dunkeln. Und ich habe da auch viele Fragen dazu. Vor allem habe ich Fragen dazu in Bezug auf dieses Reverse Engineering. Also wenn ich fliege mit dem Flugzeug über einen brasilianischen Urwald und schmeiße mein iPhone dort irgendwo ab, wo so ein Indianerstamm wohnt, der unkontaktiert ist. Ja? Also die haben keinen Strom und nichts, die haben einen Schamanen. Und so, jetzt findet der Schamane mein iPhone. Und das ist natürlich ein magisches kleines Kästchen, ja, da kommt Licht raus, da werden Bilder angezeigt und manchmal piept's auch oder macht Geräusche oder sowas. Und das hätte ich natürlich auch gern. So, jetzt muss ich mir aber die Frage stellen, also welche Chance hätte jetzt so ein Schamane von einem unkontaktierten Indianervolk im brasilianischen Urwald, das iPhone überhaupt erstmal zu verstehen, was das überhaupt ist und das dann auch noch nachzubauen. Also die Chancen sind ja gleich null, ja, außer du schmeißt nicht nur das iPhone ab, sondern auch Steve Jobs, der dann erklären könnte, wie das geht. Ja, also deswegen ist eben die Frage, und das ist eine Frage, die tatsächlich immer ernster diskutiert wird, klingt total abgefahren, aber das ist auch eine Frage, die ich mir selber stelle. Finden denn neben diesen Reverse Engineering Programmen, finden da eigentlich auch Kontakte statt mit diesen nichtmenschlichen Intelligenzen? Irgendjemand, der denen sagt, was mit dieser Technologie, was da zu tun ist. Also einige Aussagen von teilweise hochdekorierten Leuten aus dem US-Militär deuten darauf hin. Und es würde auch Sinn machen, aber es gibt dazu überhaupt keine Beweise, also wie überhaupt alles einer ganz strengen Geheimhaltung unterliegt. Und die geht ja so weit, dass auch sogar Whistleblower bedroht werden, also um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie vorhaben auszupacken. Es gibt mehrere dokumentierte Fälle, die mir jetzt bekannt sind. Also ich habe zum Beispiel mal mit dem ehemals dritthöchsten Geheimdienstler im Pentagon, einem Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence, geredet. Der heißt Christopher Mellon, war bis 2004 im Pentagon und hat sich dann lange Zeit später mit der ganzen Thematik beschäftigt und warum das nicht ernst genommen wird. Und hatte vor, sich mit einem Insider zu treffen, der in so einem angeblichen UFO-Nachbauprogramm arbeitet, der auspacken wollte. Und Christopher Mellon hat mir im Interview vor laufender Kamera gesagt, zwei Wochen oder sowas, bevor er sich mit dem treffen wollte, vor dem geplanten Termin, sei dieser dann ganz plötzlich unerwartet verstorben. Und der ehemalige, und es gibt auch ein Geheimprojekt, das im Pentagon gelaufen ist, von etwa 2010 bis 2017 namens ATIP. Es war eine informelle Gruppe von Pentagon-Mitarbeitern, die sich diese UFO-Nahbegegnungen bei der US-Marine genauer angeguckt haben. Und der Leiter davon, Luis Elizondo, den ich auch persönlich kenne, auch schon interviewt habe, dem ist es ja zu verdanken, dass wir seit 2017 diese Videos haben, die vom Pentagon veröffentlicht sind und dass diese ganze Sache in Fahrt gekommen ist. Und der hat jetzt vor, ein neues Buch zu veröffentlichen, wo er mal so richtig auspackt. Und der hat jetzt sich neulich gemeldet auf Twitter und hat gesagt, er hat Drohungen erhalten, dass er auspacken soll. Und es gibt einen Professor von der Universität Stanford, Professor Gary Nolan, der auch selber, also der auch an solchen Geheimprojekten mitgearbeitet hat und der auch selbst sagt, er sei bedroht worden. Also das ist, dass Insider bedroht werden, nichts auszupacken, das ist auch keine, leider keine Verschwörungstheorie.
Robert, ich muss mal ganz kurz, das ist alles so hochinteressant und faszinierend, ich könnte dir Stunden zuhören, aber ich habe noch Fragen einfach, die mich so brennend interessieren. Mal ganz kurz vielleicht an die Community, wenn ihr das genauso geil findet wie Kian und ich, über was wir hier sprechen heute, schreibt uns mal unsere Fragen rein, vielleicht kriegen wir den Robert irgendwann mal in der Zukunft nochmal. Und schreibt alle Fragen rein, die euch interessieren, wo ihr vielleicht mal was dazu gehört habt. Und wir können die mal sammeln. Und in Zukunft, vielleicht ist er bereit, uns nochmal Frage und Antwort zu stehen. Ich habe jetzt nochmal eine Frage. Thema Neuschwabenland. Thema Friel Flugscheiben. Es gibt Bücher auch dazu. Wie seriös die sind, das darf natürlich in Frage gestellt werden. Bilder, Nachbauten sind, das geht alles in die Thematik rein, dass im Dritten Reich die Nationalsozialisten über sogenannte Vril-Flugscheiben verfügt haben und dass es eine Expeditionsreise gab nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Marineflotte, die in Richtung, wo Neuschwabenland verortet wird, hingeschippert ist und wo die scheinbar, ja, das ist jetzt diese Story, scheinbar von schwarzen Flugscheiben mit sehr deutlichen, damals verwendeten deutschen Symbolen angegriffen worden sind und herbe Verluste erlitten haben. Und es gibt da Leute, die behaupten, sie waren da dabei von den Überlebenden, die gesagt haben, dass es gigantische Verluste gab, die sind zerschmolzen worden, die Schiffe, und die haben dann kehrt gemacht und es durfte nie wieder einer drüber reden. Was hältst du davon?
Das ist eine schwierige Geschichte. Also ich habe mich nie wirklich mit diesen deutschen Flugscheiben-Mythos beschäftigt. Und habe es auch sogar, wie ich auch ganz offen zugebe, auch bewusst gemieden, weil sobald du das ja auch nur irgendwie bekundest, dass du dich dafür interessierst, ob da was dran sein könnte, bist du ja gleich rechts, Nazi und so. Und deswegen war das Thema jetzt nicht so sexy für mich. Aber ich muss schon sagen, also dass die Deutschen geheime Militärtechnologie erforscht haben und hatten, das ist ja Fakt. Also das wissen wir. Also nicht umsonst haben die Amerikaner und auch die Briten und auch die Russen dann alle deutschen Wissenschaftler, die sie finden konnten, die was mit Technologie haben, dann außer Landes gebracht und bei sich dann angestellt. Ja, zum Beispiel, also bekannt ist ja Operation Paperclip, als die deutschen Wissenschaftler nach Amerika gekommen sind und Werner von Braun, der früher Nazi war, ist im Grunde der Vater des amerikanischen Raketenprogramms. Ja. Und in Großbritannien war es ein Mann, der hieß Kohler und der hatte eine Stromtechnologie, wo er wohl irgendwie so eine Art Over-Unity-Effekt erzeugen wollte. Also wohl ein revolutionärer Stromgenerator und der wurde vom britischen Geheimdienst geschnappt und nach England gebracht. Und es gibt andere, die nach Russland gebracht worden sind. Hatten die irgendwas Hochentwickeltes, aber was sie halt genau hatten, weiß ich nicht. Es kursieren viele Geschichten. Es kursieren ein bisschen zu viele Geschichten auch. Also ich muss sagen, ich befürchte, dass wir um das Thema nicht drumherum kommen, uns damit wirklich nochmal auseinanderzusetzen, zumal jetzt auch neue Akten aufgetaucht sind, die die Behauptung von David Grush zu untermauern scheinen, dass tatsächlich 1933 in Magenta in Italien zum ersten Mal so ein Fluggerät geborgen worden ist und von den Italienern geborgen wurde und dann nach dem Zweiten Weltkrieg weggebracht wurde. Und vor allem diese Dokumente handeln davon, dass Mussolini damals, weil sie das gefunden haben, extra eine geheime Gruppe von Wissenschaftlern gegründet hat, die hieß Dipartimento Ricerche Speciali 33, also die Abteilung 33 für Sonderuntersuchungen. Und die wurde geleitet nach allem, was man bis jetzt dazu weiß, und da hat mein Kollege Dr. Roberto Pinotti aus Italien fantastische Arbeit geleistet, wurde geleitet von dem berühmten Erfinder Guglielmo Marconi, der bekannt war für die unterschiedlichsten krassen Erfindungen. Und er kann auch inzwischen genau sagen, wer dort war, wo die das untersucht haben und so weiter. Und es sieht so aus, als hätte Mussolini dieser Gruppe dann den Auftrag gegeben, diese Technologie zu erforschen und das ganze UFO-Thema. Und das ist ein Geheimprojekt, was wirklich nur durch geleakte Unterlagen, die eigentlich letzten Endes aus hohen Rängen der italienischen Politik geleakt worden sind, viele, viele, viele Jahrzehnte später, bekannt geworden ist. Und da in diesem Projekt Ricerche Speciali und in diesem ganzen bei diesen ganzen Arbeiten an den geheimen Untersuchungen der Italiener, was sind das für Fluggeräte und so weiter, scheint wohl auch eine Zusammenarbeit bestanden zu haben mit einem deutschen Wissenschaftler namens Miethe. Ob das stimmt, wie gesagt, ich bin kein Experte dafür. Ich vertraue dem Urteil meines Kollegen Roberto Pinotti und der hat, also die haben teilweise diese Unterlagen forensisch untersuchen lassen und haben festgestellt, das Papier ist echt, die Tinte ist echt, alles, was da draufsteht, entspricht alles dem, was man 1933 so geschrieben hat und so. Sie haben Namen, sie haben Stempel, sie haben alles, was du brauchst. Und es ist natürlich ein extrem heißes Thema, weil keiner will in den Geruch kommen, dass er irgendwie Nazi ist oder irgendwie die Nazi-Herrschaft verherrlichen möchte, indem er jetzt zum Beispiel sagt, die hatten damals fliegende Untertassen. Ja.
Aber das würde es ja auch gar nicht. Ich meine, das ist ja in unserer allumfassenden Panikgesellschaft heute, aber bloß, das könnten ja auch die Chinesen haben oder sonst irgendjemanden, bloß weil die Nazis im Zweifelsfall irgendwas gefunden haben, macht das ja nicht zu irgendeiner Verherrlichung der ganzen Sache. Ist ja vollkommen neutral zu betrachten.
Ja, also genau. Also ich meine, also ich bin inzwischen irgendwie so, habe ich manchmal den Gedanken, also wenn irgendein Thema gleich so schnell ideologisch besetzt wird mit rechtsradikal, rechtsextrem, verfassungsfeindlich oder wie auch immer, dann ist es vielleicht ein Hinweis darauf, dass es den Mächtigen ein unangenehmes Thema ist und dass es vielleicht dann doch interessant ist, sich das mal anzugucken. Auf die Art und Weise setzt man natürlich bei den Leuten auch prima so eine Gedankenblockade in Gang, ja, beziehungsweise die Gedanken, die stoppen da. Also wenn du dich dafür interessierst, bist du Nazi. Du willst doch kein Nazi sein, oder? Nee, dann interessiere dich nicht dafür.
Ich habe noch eine Frage, die geht nochmal in eine andere Richtung. Und zwar geht es da um eine Person, bei der man eigentlich vermuten würde, aufgrund ihrer Berufsbedingungen und was sie beruflich so macht, dass sie da tiefer in diesem Thema eingeweiht ist, aber sich öfter sehr, sehr stark negativ dagegen geäußert hat. Und zwar Elon Musk. Elon Musk, SpaceX, zum einen arbeitet an, Raketen, die er ins All schießen möchte. Zum anderen hat er dieses Satellitennetzwerk. Und Elon Musk hat sich ja oft sehr negativ in Sachen Beweise oder Existenz zu UFOs, Aliens geäußert. Zum Beispiel hat er einmal im Juli 2023 behauptet, wenn jemand über Aliens wüsste, dann wäre es ich. Wobei wir auch schon gesprochen haben, Aliens und UFOs ist nochmal eine separate Geschichte. Aber es gibt ja auch dieses Meme, dieses Bild ist jetzt hier mal eingeblendet. Ich beschreibe es dir kurz, Robert, bei dem so zwei Graphen nebeneinander sind. Und die Graphen zeigen in den letzten 200 Jahren zum einen die Kamera-Resolution, also Auflösung von Kameras und Smartphones überall auf der Welt. Über 5 Milliarden Menschen haben Smartphones, die so rapide nach oben geht. Aber die UFO-Picture-Resolution, also Bildqualität oder die Sichtungen, die sind so am Stagnieren. Da gibt es gefühlt nichts Neues. Müsste da nicht eigentlich in den letzten 20 Jahren, vor allem mit so vielen Smartphones überall, müsste es da nicht noch mehr handfestere Beweise für Sichtungen gegeben haben? Und warum ist Elon Musk, also wie kannst du das erklären, warum ist er spezifisch dem Ganzen so negativ gegenüber getrimmt?
Also das sind zwei verschiedene Fragen. Also zu Elon Musk, ich meine, ich kenne ihn ja nicht, aber ich weiß, er ist ein Gründer von SpaceX, ja, große Raketenfirma. Und wenn jetzt jemand behauptet, oder wenn es jetzt wirklich so wäre, dass es da eine revolutionäre Antriebstechnologie gäbe, mit der man in 0, nix beschleunigen und zum anderen Ende des Planeten oder sonst wohin fliegen kann, dann, und wenn er etwas darüber wüsste, dass es das gibt, dann hätte er wahrscheinlich einen Interessenskonflikt mit seiner Rolle als SpaceX-Mann, ja, weil dann könnte er keine Raketen mehr verkaufen, wenn das wirklich so wäre. Aber das sind ja nur theoretische Überlegungen, ja. Ja, die andere Sache ist, er hat gesagt, er ist ja in so viele Projekte eingeweiht, er wüsste Bescheid, wenn es Außerirdische gäbe, ja. Das kann schon sein, dass er damit recht hat. Aber wie ich ja vorhin gesagt habe, spricht eigentlich gar nichts dafür, dass es Außerirdische sind. Also das ist ja eine nie bewiesene Annahme, aber das hat sich so in den Köpfen der Leute so fest zementiert, UFOs ist gleich außerirdisches Raumschiff, dass es völlig den Blick verstellt auf erstmal die Möglichkeit, dass es sich um was völlig anderes handelt. Also es gibt ja auch noch andere Theorien. Es könnten Zeitreisende sein oder interdimensionale, es könnte ein multidimensionales Phänomen sein. Das ist ein sehr interessantes Thema. Da habe ich viel drüber geschrieben in meinem Buch auch. Und auch der Whistleblower David Grush deutet das ja an. Es könnte alles Mögliche sein. Es könnte auch irgendeine geheime Spezies sein, die bei uns, was weiß ich bin jetzt mal unter der Erde wohnt und hier immer mal rauskommt oder sowas, ja. Aber also es hat wirklich den Blick verengt auf eine mögliche Erklärungshypothese, die so absurd ist, dass man gleich 1000 Gründe findet, was dagegen spricht. Ja? Und das alles, diese ganzen Gründe, die Entfernungen sind viel zu groß, die würden es nie hierher schaffen, warum sollten die hier abstürzen, warum landen die nicht mal vorm Weißen Haus und sagen Hallo und das alles, diese ganzen Widersprüche, die fallen natürlich weg, wenn man annimmt, dass es möglicherweise was ganz anderes ist. Und zwar etwas, was mit uns auf dem Planeten koexistiert und was auch gar kein Interesse daran hat, dokumentiert zu werden. Das ist ja übrigens auch bekannt geworden. Es gab da mal ein Forschungsprogramm, ORSAP, auch vom amerikanischen Militärgeheimdienst durchgeführt, von 2008 bis 2010. Aber es lief vorher schon in privater Form, also von einem privaten Unternehmen durchgeführt und auch schon jahrelang an demselben Ort. Das ist eine Ranch in Utah, wo immer wieder komische Sachen gesehen worden sind. Und die haben dort jahrelang versucht, das Phänomen, da sind UFOs gesehen worden, da sind Rinder verstümmelt worden.
Die zerschnitten worden sind, gell? Ne?
Ja, Lasern. Ja. Genau, also da ist alles mögliche. Komische Wesen sind gesehen worden. Es gibt eine ganze Reihe von Augenzeugen da und so. Aber was es halt nicht gibt, sind oder gab, jetzt gibt es ja wohl offenbar diese Fernsehserie, aber ich weiß nicht, was ich von der zu halten habe, von Skinwalker Ranch, Fernsehserie auf dem History Channel. Aber damals, was es eben nie gab, waren Aufnahmen, weil die festgestellt haben, das Phänomen ist uns immer einen Schritt voraus. Also wenn sie irgendwo eine Kamera aufgestellt haben, um irgendwas zu filmen über Nacht, um zu gucken am nächsten Morgen, ob was da war, dann hat sich eben dort gerade nichts gezeigt, sondern da, wo die Kamera nicht hingeguckt hat. Dann haben die mal ein Experiment gemacht, wo sie drei Kameras so aufgestellt haben, dass sie sich gegenseitig filmen, weil sie festgestellt haben, an einem bestimmten Ort ist immer eine Kamera zerstört worden und keiner wusste, wer hat die kaputt gemacht. Ja? Und dann wollten sie also drei Kameras so aufstellen, dass sie sich gegenseitig filmen, also die filmt die und die filmt die, ja? Um rauszukriegen, wer macht die Kameras kaputt. Und am nächsten Morgen waren einfach alle drei Kameras kaputt und es war nichts auf den Aufnahmen zu sehen. Und das Phänomen, das nennen die UFO-Forscher die Elusivität des Phänomens. Beim Geheimdienst würde man es vielleicht als plausible Abstreitbarkeit bezeichnen. Also die lassen sich eben nicht gerne auf die Finger gucken. Und aber hey, weißt du was? Das mit den Bildern wird auch völlig überbewertet. Also ich kenne ganz wenige UFO-Fotos, die ich irgendwie so ein bisschen überzeugend finde. Und heutzutage ist überhaupt gar nichts mehr überzeugend. Ja? Also da kannst du ja mit künstlicher Intelligenz, kannst du ja alles machen. Und das ging auch schon vor 20 Jahren, konntest du schon perfekte Fälschungen von irgendwas machen. Also die Beweise für das Phänomen sind nicht irgendwelche Fotos, die irgendjemand macht, sondern das sind knallharte militärische Geheimakten, die an die Öffentlichkeit geraten, weil sie offiziell durchs Informationsfreiheitsgesetz freigegeben worden sind. Das sind übereinstimmende Zeugenberichte von militärischen Augenzeugen. Das sind geschulte Augenzeugen, solche Militärpiloten, solche Kampfjetpiloten. Ja. Das sind Bodenspuren, die von der Polizei gesichert werden. Das sind Pflanzen, also Anomalien an Pflanzen, die an der Landestelle genommen werden und dann in staatlichen Labors untersucht werden und dort dokumentiert werden, wie das in Frankreich mehrere Male passiert ist. Aber auch in England wurden Landespuren gesichert. Also es gibt eine ganze Reihe von ganz knallharten, festen Belegen dafür, dass da wirklich was gelandet ist, dass da wirklich was Außergewöhnliches war, dass da wirklich eine krasse Strahlung passiert ist. Ich habe sogar mal einmal mit dem ehemaligen Militärpolizisten gesprochen, der erhält inzwischen eine Invalidenrente von der US-Regierung, weil er 1980 in Ausübung seines Dienstes beim Bewachen von so einem Militärstützpunkt einem UFO zu nahe gekommen ist und zu viel von der Strahlung abbekommen hat. Und dann hat er Probleme bekommen mit seinem Herz und seinen Augen. Und seine Militär, seine militärische Gesundheitsakte wird bis zum heutigen Tage streng geheim gehalten. Und er selbst sein Hausarzt darf die nicht einsehen oder sowas. Er muss zu speziell freigegebenen Ärzten gehen, die die Sicherheitsfreigabe haben, um zumindest einen Teil seiner Gesundheitsakte zu sehen. Und dieser Junge ist nicht der einzige, John Burroughs. Ich habe auch in meinem Buch viel über den Fall Rendlesham Forest geschrieben und über ihn und seinen Leidensweg. Er ist im Grunde der UFO-Rentner. Ja? Er ist nicht alleine. Es gibt noch zwei andere Militärpolizisten, die in der Nacht auch Dienst hatten und die haben auch alle eine Invalidenrente von der US-Regierung bekommen, weil sie der Strahlung der UFOs zu nahe gekommen sind.
Viele, viele hochinteressante Geschichten. Ich finde das, um dir mal ein kleines Feedback zu geben, Robert, ich bin begeistert, wie du dir Namen merken kannst und auch auf unterschiedlichen Sprachen die Aussprache so gut hinkriegst. Finde ich wirklich beeindruckend. Da merkt man, wie tief du in diesem Thema drin bist. Das ist nicht irgendwie nur so, ja, das interessiert mich hobbymäßig, sondern du hast ja da deinen Professor Doktor darin, ja. Ich finde das also ganz, ganz toll. Ich finde, du bist ein würdiger Premierengast auf unserem Podcast gewesen. Leute, schreibt gerne mal ein Feedback in die Kommentare rein und schreibt uns Fragen. Dieses Thema ist ja so breit gefächert. Vielleicht kriegen wir den Robert nochmal in Zukunft auf unseren Kanal. Schreibt uns das gerne mal rein. Ich fand das auf jeden Fall faszinierend. Ich finde es toll, dass wir das gemacht haben. Ganz herzlichen Dank, dass du uns da heute Rede und Antwort gestanden bist.
Danke, vielen Dank für die Einladung. Und wenn es jemand näher interessiert, wie gesagt, es gibt da dieses Buch, Sie sind hier, was jetzt? 500 Seiten, 900 Fußnoten zum selber nachrecherchieren. Und da findet man jede Menge Primärquellen, wo man das auch selber nochmal nachlesen kann. Das sind nicht einfach irgendwelche Behauptungen.
Unten in der Videobeschreibung gibt es dieses Buch übrigens drin. Alle Informationen zu Robert. Wenn ihr euch dafür interessiert, gleich oben angepinnt, erstes Kommentar.
Danke, Robert. Bis dann.
Dankeschön für die Einladung. Hat mich gefreut.
Leute, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.